Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Berlinale Podcasts. Ich bin Philipp Schwarz. Ich stehe hier mit Adina Lauenburger, Michael Kienzel, Carsten Mund und Jonas Nestroy. Und wir reden ein bisschen über zwei Wettbewerbsfilme von heute. Und zwar erst einmal über Never, Rarely, Sometimes, Always von Eliza Hittman. Und dann über The Woman Who Rang von Hong Sang-soo, aber zuerst über den Film von Eliza Hittman und da wird Carsten kurz erzählen, worum es da geht.
Es geht um die junge Autumn, die ist 17 Jahre alt, lebt in Pennsylvania und ist schwanger. Und zwar man denkt, man nimmt zumindest an, vom größten Arschloch der Schule und lebt in einer Familie, die sich eigentlich so gar nicht für sie interessiert. Also der Stiefvater ist quasi missbraucht sie quasi verbal permanent und ihre Mutter ist es so ein bisschen egal. Und in Pennsylvania sind Abtreibungen nicht legal oder nicht durchzuführen in Anwesenheit, ohne Anwesenheit der Erziehungsberechtigten, wenn man nicht volljährig ist. Und deswegen schnappt sie sich oder geht sie mit ihrer Cousine nach New York, um da die Abtreibung machen zu lassen. Und das ist, und aus dem einen Tag der Hölle, den man so antizipiert, werden dann drei.
Ja, das ist so die Ausgangslage oder auch einfach das Grundprinzip des Films. Jetzt frage ich mal, ja, Jonas, wie quasi diese Reise, diese Bewegung durch 3 Tage quasi, ja, wie hat das für dich funktioniert?
Also für mich hat das ganz wunderbar funktioniert. Ich bin irgendwie, ich glaube, je weiter, also je mehr ich über diesen Film noch nachdenke, beziehungsweise mich zurückerinnere, finde ich den eigentlich immer toller. Ich finde, dass der Film eine ganz, also eine, also es ist erstmal ein sehr unaufgeregter, ein sehr leiser, stiller Film. Und ich glaube, das ist eine seiner wahnsinnig großen Stärken, weil sozusagen ist ja schon auch so eine Coming-of-Age-Geschichte ist, die auch recht klassisch zwar mit einem, sozusagen, so einer Art Ausbruch irgendwo dann erzählt wird. Also es wird dann sozusagen Geld aus der Kasse vom Supermarkt geklaut, wo die beiden arbeiten, also Autumn und ihre Cousine. Und dann wird nach New York gefahren mit so einem Greyhound, nennt man das, glaube ich, diese Busse, die so längere Strecken fahren. Aber der Film bleibt ganz, also der hat überhaupt gar keine so eine Freiheitsemphase, sondern ist so ein Film, der so ein bisschen, ich habe noch gar nicht so richtigen Worte gefunden, aber so ein bisschen so vor sich hin wabert. Und das finde ich tatsächlich super, super passend für diesen Film, weil genau das, was Carsten gesagt hat, irgendwie diese Gegend in Philadelphia, in der sie lebt, mit dieser, auch das familiäre Umfeld, dieses Nichtinteresse und dieses, ja, dieser irgendwie. Ja, also dieses Nichtinteresse, ich finde, das passt einfach sehr gut zu so einer Leere, die der Film ganz stark, finde ich, durch diese triste Bewegung, die da irgendwie nach New York hin ohne jegliches emphatisches Moment erzählt. Das passt wahnsinnig gut und ich habe sehr gern gefolgt, wie sich der Film immer weiter mit so einer Leere vollsaugt.
Wenn ich mich kurz so einhaken darf, weil das ist so ein bisschen ein, weil Carsten, du hast auch so von den 3 Tagen der Hölle so ein bisschen oder aus einem Tag der Hölle werden 3 oder auch, du siehst auch die triste Bewegung. Aber ich finde, was den Film auch so interessant macht, ist, dass es ist jetzt nicht nur eine Passionsgeschichte, es ist nicht nur ein Leidensweg, der da quasi oder nur ein Opfer, dem quasi hier gefolgt wird. Jetzt gebe ich mal weiter an Adina, du hast vorher so genickt, also mir scheint, der Film hat auch funktioniert für dich. Wie hast du ihn?
Ja, doch sehr. Also ich würde sogar sagen, dass es mein irgendwie Liebster bisher ist. Ich muss mich noch ein bisschen irgendwie sammeln, weil wir ihn ja gerade erst irgendwie gesehen haben. Andererseits macht der Film es uns ja auch nicht irgendwie schwer und das ist eben eine große irgendwie Stärke, was du auch schon irgendwie gesagt hattest. Er ist zwar ungeschönt, also was auch so ein bisschen diese körnige Bildsprache ausmacht, aber er ist nahezu zärtlich. Also man weiß halt einfach, dass der Protagonistin in diesem ihr zugestandenen oder zugewiesenen Raum auch nichts irgendwie passieren kann. Das heißt, sie bekommt da eben wirklich die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich aus ihrem sozialen Umfeld eigentlich nicht bekommt. Und das fand ich wahnsinnig irgendwie stark. Das hat mich auch berührt, obwohl mich jetzt die Geschichte vielleicht weniger berührt, aber weil es ja eigentlich eine Geschichte ist, die sehr hart ist und von der man eigentlich glauben müsste, dass sie also mindestens irgendwie Narben oder vielleicht sogar ein kleines irgendwie Trauma in der Protagonistin hinterlassen müsste, könnte, ist das nicht die Geschichte, die uns der Film erzählen will, sondern sie wird tatsächlich ein Stück weit auf irgendwie gehoben und der Zuschauer wird so ein bisschen irgendwie lassen mit dem irgendwie Gefühl, dass sie damit gut irgendwie klarkommen wird.
Das gebe ich, dann gebe ich weiter an Michael. Wie hat auch dieser zärtliche Gestus, wenn du den auch so wahrgenommen hast, aber quasi wie hat der für dich funktioniert oder?
Ich bin ein bisschen zwiespältig. Ich habe mit der Ästhetik ein bisschen ein Problem. Also ich mag die Filme von Eliza Hittman eigentlich ganz gerne. In den letzten war das so, dass die so einen starken impressionistischen Charakter haben. Es ist dann so, dass man oft so Szenen sieht mit irgendwie Neon-Reklame, in denen sich die Kamera dann so traumwandlerisch bewegt und in so eine sphärische Musik kommt. Und das ist in dem Film so ein bisschen zurückgenommen, was ich auch ganz gut finde. Also der hat irgendwie so eine dokumentarische Qualität fast. Er zeigt einem, wie Dinge funktionieren. Also zum Beispiel diese Szene, wo ihr Weg führt durch verschiedene Stationen in New York, bis sie endlich die Abtreibung machen kann. Und da sind dann auch irgendwie so Fragesituationen mit dabei, wo man irgendwie sehr detailliert erfährt, was man eigentlich alles machen muss, um so eine Abtreibung durchzuführen. Und welche Möglichkeiten es gibt, wenn man nicht genug Mittel hat, wenn man nicht möchte, dass das die Eltern erfahren und so. So dieses ästhetisierende. Ja, ich fand das gut, dass das nicht so drin war. Teilweise war es vielleicht noch zu sehr drin. Also die Kamera ist von Helene Louvard. Das ist so ein Stil, der mir persönlich jetzt nicht so zusagt. Das sind halt immer so Sonnenstrahlen, die dann irgendwie in die Kameralinse fallen. Irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, so abgegriffen, empfindsame Bilder. Und ich finde, dass der Film dramaturgisch vielleicht auch nicht so ganz gut funktioniert für mich. Ich finde, man ist oft dabei. Also es gibt zum Beispiel diese eine Szene, wo sie so einen Bogen, also nicht ausfüllen muss, aber sie muss so Multiple-Choice-Fragen beantworten. Die ist irgendwie sehr dicht, alles nur in einer Einstellung gedreht und die dauert, glaube ich, 5 oder 10 Minuten, ich weiß es nicht. Und die ist super. Und danach ebbt das irgendwie alles so ab. Also wenn man jetzt irgendwie so nach herkömmlichen Dramaturgieregeln gehen würde, dann würde man sagen, der Film hat keinen Plotpoint 2. Also es ist dann so, ich dachte mal, jetzt kommt noch was und dann war der Film halt vorbei.
Ja, ich meine, es ist ja, also mich hat das tatsächlich nicht so, also ich habe das nicht so wahrgenommen. Es ist tatsächlich so ein bisschen, dass quasi diese, das schon die zentrale Szene ist, wo auch, ich meine, was mich so sehr auch an dem Film so fasziniert, ist auch so diese, einfach diese, es ist jetzt kein Film über eine Institution, aber halt wie so eine Institution überhaupt funktioniert und was sie leisten muss, quasi wird hier sehr so plastisch erfahrbar, weil es ist ja quasi zum einen ist es natürlich dieses Vorgespräch zu einer Abtreibungsprozedur ist natürlich berührt quasi das Innerste einer Person, aber es muss ja trotzdem irgendwie auf eine standardisierte Art abgearbeitet werden, weil es halt 5 andere auch gibt, so, also die an dem Tag irgendwie drankommen werden und quasi wie man diese 2, sag ich mal, Impulse miteinander irgendwie abgleichen muss, das fand ich einfach sehr, sehr ja, sehr, sehr faszinierend und ein bisschen auch ist das so ein bisschen, deswegen ist auch, sag ich jetzt mal, diese Länge, die diese, wie gesagt, diese Prozedur, sie denkt, also die Hauptfigur Autumn denkt, zuerst es ist so an einem Tag gemacht und dann dauert das tatsächlich 2 und dann am Schluss so 3 Tage, also sie zieht sich so in die Länge und so ein bisschen hat das auch für mich funktioniert, weil der Film, der halt auch sehr wirklich im Innenleben der Figur oder halt auf die Perspektive der Figur beschränkt bleibt, einfach auch so ein bisschen einfach auch zeigt, so, dass so diese einschneidenden Momente, es geht ja auch um eine Freundschaft mit ihrer Cousine, aber auch wenn man da so Unterstützung von außen hat, man ist trotzdem irgendwie allein und muss dann auch diese Distanz allein irgendwie meistern und das quasi legt der Film, sag ich jetzt mal so, der Figur und auch dem Zuschauer auf. Also deswegen hat mich da so diese, sag ich jetzt mal, undramaturgische Länge vielleicht, die man so, also hat das für mich dann doch auch reingepasst. Aber Carsten, du wolltest noch?
Ich wollte dazu sagen, ich finde es ganz schön, Adina hatte das eben schon angedeutet und Till, der jetzt nicht hier ist, hatte vor dem Film gesagt, dass der Film etwas, was kein Loach-artiges hat. Und ich finde es sehr schön, weil der Film spiegelt sich eigentlich sehr schön zu I, Daniel Blake. In dem bei I, Daniel Blake geht es im Prinzip darum, wie die Institution versagt, obwohl alle Beteiligten guten Willen zeigen. Und es ist einfach, dass die Strukturen, die etabliert sind, lassen das einfach nicht zu. Und hier ist es so ein bisschen umgekehrt. Also die Institution ist der einzige Schutzraum, der noch da ist. Und gerade dieses Prozedere ist so das letzte ist eigentlich so das Letzte, wo sich Autumn sozusagen dran festhalten kann. Das ist auch die Frau, die den Fragebogen ihr stellt, ist dann letztlich auch die, weil eben niemand anders da ist und in den OP-Saal darf, ist auch die, die ihre Hand hält bei allen Eingriffen sozusagen. Und das finde ich tatsächlich sehr schön. Und das ist auch sehr, wie der ganze Film, etwas sehr unaufgeregt erzählt, aber das finde ich, kommt sehr schön rüber, weil dieses Prozedurale ist halt nicht nur da, um irgendwie so Tristesse und Kälte zu erzählen, sondern eben halt auch so eine Wärme quasi darzustellen.
Und da in dem Moment finde ich halt eben auch schön, dass man zugleich, man hat diesen starken, dieses so Bild, das so dieses Handhalten, aber zugleich denkt man sich, okay, so hält sie die Hand von ganz vielen anderen. Also es ist nicht so, dass jetzt die kennen sich und quasi haben eine persönliche Bindung, sondern das ist auch etwas, sage ich mal, notwendig Standardisiertes, so. Was aber nichts von der Geste, sage ich jetzt mal, wegnimmt.
Ja, und ich glaube, was ich auch so stark finde, ist sozusagen, gerade weil es, um nochmal mich auf Michael zu beziehen, diesen zweiten Plotpoint, ich weiß, du hast es nicht so schematisch gemeint, wie du es erklärt hast, nicht gibt, finde ich das so schön, weil ja auch diese Abtreibung, das ist zwar ja das ist ja auch die Handlung des Films, aber es sind ja auch nur 3 Tage sozusagen in ihrem Leben, das eigentlich, also ja, von Anfang an als ein ganz schön, ja, ein ganz schön Scheißleben sozusagen erzählt wird, aber halt auch viel von dieser so einer Highschool-Scheiße irgendwie dabei ist. Sozusagen, also dieser, dass sich das dann wieder so abebbt nach diesem Moment der Abtreibung, finde ich, passt sehr gut, weil im Endeffekt dann geht es wieder weiter sozusagen. Das war jetzt so ein großer Zwischenmoment zwar in ihrem Leben, aber sozusagen ihr Leben wird weitergehen. Und das fand ich schon bei Beach Rats stark, dass sozusagen diese Protagonisten da sich eigentlich immer selber raushelfen müssen und gar nicht die Regisseurin sozusagen, denen ein Drehbuch schreibt, wo sie am Ende alles alles irgendwie aus allem rauskommen. Und was ich auch gerne an der Kameraarbeit mochte, war dass zum Beispiel so bestimmte Dinge wie, also recht viele, ich arbeitete schon viel auch mit so bestimmten Vorstellungen von Coming of Age, wie da so zum Beispiel die Lichter von New York, die gerne mal so als was total Aufregendes und was Neues und irgendwie ein neuer Step im Leben erzählt wird. Es gibt dann noch eine Person, die mit in dem Greyhound fährt, so ein Junge, der eigentlich so ein, wahrscheinlich, über den könnte man genau so eine Coming-of-Age-Geschichte erzählen, dass er da irgendwie nach New York fährt und so ein paar geile Nächte hat und eben genau so einen Ausbruch, wie man ihn aus dem Coming-of-Age kennt. Diese Lichter, die so aufregend erzählt werden häufig, die blinken immer so ein bisschen an der Kamera vorbei und sind halt trotzdem irgendwie zwar sichtbar, aber sind irgendwie nicht als aufregende Wirkung im Bild. Und eine andere Sache, die zum Beispiel auch, finde ich, so stark so ein bisschen runtergedrückt wird und ist auch ein typischer Coming-of-Age-Genre-Punkt irgendwie ist die der Streit mit der Person, die einen da begleitet. Also sie hat ihre Cousine so dabei als Freundin. Und da gibt es dann schon auch mal diesen Moment, wo sie sich dann irgendwann, wo dann so ein bisschen die Solidarität irgendwann mal aufhört und sie dann irgendwie sich so streiten. Aber all das ist auch, hat auch nie den, sucht nie den großen Ausbruch oder das große Drama. Und das war schon alles sehr, sehr, sehr passend insgesamt.
Genau, ich wollte auch noch mal ergänzen, da es eben diese Momentaufnahme ist, ist es auch letztlich eben gar nicht entscheidend, ob es nun ein Tag oder irgendwie 3 Tage dauert. Die Mädchen irgendwie schlafen ja nicht, weil sie keine Unterkunft haben. Das heißt, für den irgendwie Zuschauer ist es gefühlt ja doch nur ein irgendwie Tag. Und dass das so momentaufnahmenhaft bleibt, das ist ja eigentlich genau der irgendwie besondere Raum, der dort irgendwie geschaffen wird. Und deswegen hat das für mich auch irgendwie funktioniert, weil es genau das enthält, was ihr alle jetzt auch gesagt habt, was ich jetzt nicht nochmal wiederholen möchte.
Ja, ich meine, es ist ja tatsächlich auch ein Film, der, aber gut, das ist ein Film, den ich lange nicht mehr gesehen habe, aber halt dieser 4 Monate, 3 Wochen, 2 Tage, der halt auch tatsächlich einfach, also jetzt, wenn man wieder Plotpoints, aber von der dramaturgischen Verlauf tatsächlich sehr, sehr, sehr ähnlich ist, aber tatsächlich hier vielmehr die, also Freund, die Perspektive der unterstützenden Freundin einnimmt, während, also in dem anderen Film, und hier quasi dann doch die quasi die Hilfe von, also von der Empfängerin auch und dadurch auch so irgendwie so die Grenzen der Hilfe irgendwie so spürbarer werden. Aber ja, dann würde ich sagen, gehen wir zu dem nächsten Film über, den nur drei von uns gesehen haben. Das heißt, ciao, Adina und Michael. Danke. Und zwar geht es jetzt um den neuen Film von Hong Sang-soo, The Woman Who Ran. Der quasi, ich meine, das ist so ein bisschen fast der Standardsatz, wenn man über Hong Sang-soo redet, dass es eigentlich dasselbe wie immer ist, aber halt dann doch auf eine ganz eigene Art. Also es wird, wenn man also die Filme von Hong Sang-soo nicht kennt, es wird viel geredet, Menschen sitzen beieinander, trinken zusammen und quasi es ist eine sehr, sehr reduzierte, auf den ersten Blick sogar formlose Darstellungsweise, die Gespräche plätschern so ein bisschen dahin. Es sind auch irgendwie nie Figuren, wo ich das Gefühl habe, okay, das sind jetzt so wahnsinnige Persönlichkeiten, die springen einem vom ersten Moment mit irgendwie ihrer Individualität an, so, sondern es sind halt echt so Figuren, es dauert eine Weile, bis die sich so als so Individuen für einen herausstellen. Aber dann kommt für mich bei Hong Sang-soo dann doch immer so ein Moment, wo sich das alles irgendwie in so eine Schärfe kommt und dann irgendeine Drehung kommt, die das Ganze für mich irgendwie faszinierend macht. In diesem Fall ist quasi geht es um ganz kurz hauptsächlich um Nachbarschaftsverhältnisse. So sind die. Es dauert eine ganze Weile, bis die erste Bar auftaucht oder das erste öffentliche Konsumierungsraum quasi. Sondern es geht tatsächlich diesmal sind private Innenräume. Und der Film fängt an mit einer Frau, die im Garten arbeitet und eine Nachbarin kommt vorbei und es gibt einen kurzen Dialog, wo herauskommt, die Nachbarin geht jetzt zu einem Jobgespräch und ein bisschen später, die Frau, die vorher im Garten gearbeitet, kommt eine andere Freundin, deren Mann gerade verreist ist und quasi die deshalb allein in der Stadt ist, kommt vorbei und sie essen zusammen. Und dann kommt noch die Mitbewohnerin und die drei essen zusammen. Und diese Art von beiläufigen Begegnungen bestimmen so den Anfang des Films. Deshalb wollte ich fragen, Carsten, du bist ja quasi von vornherein auch quasi dem Werk von Hong Sang-soo sehr gesonnen. Wie hat das, aber du kennst natürlich auch quasi sehr viel von ihm und deswegen wollte ich fragen, also wie hat so die Variation auf bekannte Themen jetzt für dich so funktioniert? Und
ich kann das immer gar nicht so gut einordnen in so ein Gesamtwerk, weil es tatsächlich immer gleich ist und immer anders und es funktioniert immer über Variation. In dem Fall ist es einfach, lernt Kim In-hee, die Hauptdarstellerin, lernt eben die eine Frau kennen und im zweiten Teil des Films von drei, es gibt eigentlich drei Teile, lernt sie die Nachbarin oder ist sie mit der Nachbarin befreundet. Nicht sie lernt sie kennen, sondern sie ist befreundet mit beiden. Und ich finde, in diesem Film ist eigentlich das, was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass es sehr man hat sehr oft das Gefühl, wie du das schon genannt hast, diese Gespräche plätschern so ein bisschen dahin und die Gespräche drehen sich auch am Anfang immer so ein bisschen im Kreis um so ganz, eigentlich so sehr nebensächliche Sachen, die gerade da sind. Aber darin vermittelt sich so ein sehr schönes Gefühl davon, wie es ist, jemanden wiederzutreffen, den man länger nicht gesehen hat, mit dem man aber eigentlich sehr vertraut ist. Und es gibt dieses, ich glaube, am Anfang reden sie sehr viel über Rindfleisch und dann über solche Sachen. Kim In-hee hat halt Fleisch mitgebracht sozusagen und dann reden sie über dieses Fleisch. Und dann gibt es dann immer wieder so diese Pausen, wo nicht wirklich viel passiert und dann kommt man dann doch wieder auf das Fleisch zurück, weil man sich an irgendwas muss ja dieses Gespräch so fortführen und so langsam, und es gibt wirklich eine Szene, wo die Protagonistin so in diesem Stuhl so ein bisschen zusammensinkt und so langsam setzt sich dann dieser Film so in diese Atmosphäre rein und ist dann auch ganz angekommen. Und formal funktioniert es tatsächlich über so, ist ganz oft bei Hong Sang-soo, dass nicht, es wird nicht geschnitten. Es gibt halt diesen einen Master-Establishing-Shot, diese eine Totale, wo alle so drin sitzen. Und dann wird nur einmal so ganz leicht immer reingezoomt. Es wird quasi ein ganz klein bisschen enger. Aber es fällt schon auch auf. Aber es ist nicht aufdringlich, aber man merkt einfach so, der Film setzt sich dann in diesem Moment, kommen halt alle so an. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Und in der Szene, die dann vielleicht Jonas oder du gleich beschreibst, die eigentlich zentrale Szene des Films, die Szenenapplaus bekommen hat.
Den größten Szenenapplaus bis jetzt in der Pressevorführung meines Wissens.
Der sich so über die Szene so aufgebaut hat. Das war so quasi wie so eine Welle, die quasi immer höher, größer geworden ist.
Genau, und der macht das Gleiche nochmal, also zoomt sozusagen nochmal und hat dann aber nochmal so mit so, wir haben es eben genannt, mit viel Emphase. Und das ist sehr schön.
Es gibt ja in diesen heutigen Begegnungen dann immer so Menschen von außen, die so ein bisschen das Ganze stören, die oben, die draußen an der Tür warten. Stimmt. Und dann muss quasi die, ein oder zumindest die jeweilige Besitzerin der Wohnung zwingen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. unter anderem eben auch diese eine, die Szene Applaus bekommen, ist eine von diesen Szenen. Aber wie hast du diese Unterbrechungsszenen wahrgenommen?
Also ich muss erstmal dazu sagen, ich bin schwerer in den Film reingekommen, einfach weil heute Morgen sich die Züge so verspätet hatten, dass ich während der 10 Minuten sozusagen zu spät reingekommen bin. Und bei Hong Sang-Soo bei der Länge hat man ja gefühlt dann immer schon die Hälfte verpasst. als ich dann drin war, war es dann doch immer wieder sozusagen ein schönes Wiedersehen. Gerade also diese Zwischensequenzen, das hat für mich was eingelöst, was irgendwann mal Thema ist, auch in den Gesprächen. Und zwar geht's darum, dass man sich eigentlich, irgendwann mal in einem Gespräch geht es darum, dass man sich eigentlich mit vom Verstand her mit Tieren verständigen könnte, aber sozusagen der Verstand es nicht schafft, das auf den Körper zu, auch den Körper in dieser Sprache, die er eigentlich spricht, zu bringen. Und der Körper sich immer nach sozusagen eigener Fasson irgendwie bewegt und immer irgendwie das tut, was wo nachher sich gerade fühlt, nach purem Instinkt.
Ja. Und dann doch in den Burger beißen will, auch wenn man.
Genau, aber das ist einfach, also das erstens ist das natürlich erstmal ein schöner Gedanke, den man einfach gerne folgt. Zweitens ist das aber auch, schärft das natürlich irgendwie ganz sehr, sehr schön den Blick. Also von da an achtet man sehr, sehr viel auf die Körpersprache, die die Figuren haben, und vergleicht sie viel ab auch mit dem, was sie tatsächlich sagen. Und da gibt es tatsächlich dann auch ganz häufig sehr viele Diskrepanzen. Und es ist jetzt nicht so, dass der Film sozusagen diesen Gedanken, der dann einmal an den Tisch geäußert wurde, nur noch bestätigen würde ab dann, sondern man beobachtet einfach sehr viele verschiedene Dynamiken, die sich da zwischen sozusagen Verstand, was man zumindest meint, was der Verstand ist, und der Körperbewegung entwickeln. Und das, finde ich, kommt sehr stark in diesen Szenen, diese Unterbrechungsszenen, wie du sie genannt hast, wenn da mal jemand klingelt, das kommt zum Tragen. Dann eben in dieser besten Szene des Films, da kommt ein neuer Nachbar, frisch hinzugezogen, sozusagen in diese Nachbarschaft an und erzählt von seiner Frau, die Angst hat vor Katzen, während die sehr tierliebe Familie, die auch, glaube ich, sie hatten einen Hühnerstall hinten im Garten oder haben zumindest irgendwie...
Das ist der Nachbar,
sie kümmern sich oder sie verfolgen diese Tiere auch irgendwie und sind auch schon irgendwie tierverbunden. Die füttern diese Katzen, das sind aber nicht ihre Katzen, das sind streunende Katzen. Und der Nachbar ist sozusagen recht erbost, aber er steht halt sehr, statisch vor ihnen. Also sozusagen, er will natürlich irgendwie höflich wirken, aber will auch schon seinen Punkt klar machen.
Und ich meine, was ich da auch so schön fand an dieser einer Szene ist auch eben, weil du auch vorher mit dem so, man achtet auf das Verhalten, ist, dass das eine Szene ist, wenn du quasi nur so den Tonfall, der ist das so, wie so ein komplett, ja, das Hin und Her ist eigentlich nur, man gibt dem anderen jeweils recht. So, das ist so die Struktur der Sätze und auch der Tonfall. Und so, ja, genau, das sage ich ja die ganze Zeit so. Aber in Wahrheit wird hier ein relativ harter und nicht aufzulösender Konflikt ausgetragen. So. Und
man merkt halt zum Beispiel einfach, dass das zumindest in der Person, die dann klingelt, auch schon irgendwie so diese Wut steigt und das absolute Unverständnis. Und der Körper sich halt immer noch sozusagen sehr regungslos gibt und immer noch sozusagen so eine Höflichkeit versuchen rüberzubringen, weil er auch gerade erst dazugezogen ist und jetzt auch nicht sofort irgendwie komplett alle Beziehungen zur Nachbarschaft kaputt machen möchte und sich besonders aufführen möchte. Und das ist einfach, das ist dann, wie sich diese Szene dann ausspielt, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt... Man würde der Wirkung der Szene, glaube ich, überhaupt nicht gut tun, wenn man das jetzt erzählen würde, was da passiert.
Das habe ich währenddessen oder kurz danach dann auch gedacht. Man muss sich ja immer, wenn man irgendwie über so Filme was erzählen will oder schreiben will oder sonst irgendwas, muss man sich ja immer damit rumschlagen, wie man das irgendwie so in Textform übersetzt und wie man das so überträgt. Und ich finde das so toll, weil ich bei der Szene direkt dachte, das ist so, und es ist ja für den ganzen Kinosaal so aufgegangen. Es ist ja so, es waren ja alle total hin und weg von den, und darin sieht man halt auch irgendwie, wie aus so ganz leichten, einfachen Sachen so tolle Effekte sich oder so tolle Affekte auch sich ergeben, weil es eben nicht in Worte zu fassen ist, so einfach. Also wir könnten es jetzt sozusagen im Detail beschreiben und es würde dem nie gerecht werden. So. Und das finde ich so toll. Man kann das gar nicht so richtig übertragen, wie, weil es auch so perfekt getimed ist und so nach so eine ganz eigene Regeln hat.
Das ist ja, und einfach auch diese zeitliche Erfahrung und auch so, dass nicht nur was passiert, sondern wie sich das so entfaltet, genau. Ist da irgendwie einfach ganz wichtig, dass man das so in den Filmen
hat. Das sind einfach auch Szenen, also was Carsten schon meinte, dadurch, also dass man die nicht übersetzen kann, das liegt einfach daran, dass das einfach wahnsinnig filmische Szenen sind. Also die funktionieren sehr nach einer eigenen Zeitlichkeit und nach der irgendwie nach so einer Bewegung, die sich da irgendwie vollzieht und die sich, also ja, wo ich dann erstmal denke, das kann ich eigentlich nur im Film sehen, sowas, wie sich bestimmte Sachen entwickeln. Und das ist einfach eine starke Qualität dieses Films, weil ich glaube, es gibt genug Filme, auch auf der Berlinale, die man dann doch besser nacherzählen könnte als diesen.
Die sich auch quasi, wo ich das Gefühl habe, die erlauben sich oder die können sich nicht so eine Beiläufigkeit erlauben, sondern die haben so irgendwie den ständigen Druck, ich muss jetzt irgendwie alle 20 Sekunden irgendeine Idee bringen. Ja. So. Und quasi bei Hong habe ich das Gefühl, okay, der, also wenn er nichts machen, wenn nichts zu machen ist, wird nichts gemacht. So. Und dann quasi vertraut man auch irgendwie einfach der Dynamik des Gesprächs. Insofern quasi vertrauen wir mal der Dynamik unseres Gesprächs und quasi beenden das für heute. Ja, das war schon sehr platt. Aber es ist auch Tag 6. Quasi, ich bin mit meiner Floskeln leider langsam durch. Aber wer weiß, vielleicht morgen eine neue. Deswegen freuen wir uns, wenn wir uns morgen hören. Und ja, dann ciao.
Ciao. Tschüss.